Inforadio Podcast.
Die Lockerungsübungen gehen weiter. Brandenburg und Berlin machen weitere Schritte in Richtung Normalität. Und wir schauen auf ein Projekt, das die einen als Öffi-Flatrate feiern, die anderen als Zwangsticket vehement ablehnen. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jan Menzel. Was geht und was geht nicht in Corona-Zeiten? Vor dieser Frage stehen die Landesregierungen in beiden Ländern wöchentlich. Lockerungen statt Lockdown ist derzeit die Devise. Die Landesregierung in Potsdam hat in dieser Woche einen Strategiewechsel beschlossen. Mehr von unserer Reporterin Amelie Ernst.
Vor allem, weil sich die allermeisten Brandenburgerinnen und Brandenburger vorbildlich an die Regeln gehalten hätten, könnten die meisten Beschränkungen jetzt fallen, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke. Trotzdem habe man die Lage in anderen Ländern der Welt immer noch im Blick.
Wir sind jetzt bei 0,7 Infektionen innerhalb von einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Auch das macht es möglich, weitere Schritte der Normalisierung zu gehen.
Kontaktverbote fallen ganz weg. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen werden ausgeweitet. Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Teilnehmern werden wieder möglich. Und die Gastronomie kann wieder durchgehend arbeiten, nicht mehr wie bisher nur zwischen 6 und 22 Uhr.
Aber es gilt auch hier die Pflicht der Dokumentation der Besuche. Es reicht der Name und eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer, um einfach dem Gesundheitsamt im Falle des Falles möglich zu machen, den Kontakt herzustellen.
Aus der Eindämmungsverordnung wird nun eine Umgangsverordnung. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen spricht sogar von einem Paradigmenwechsel.
Für das öffentliche Leben in Brandenburg gelten ab jetzt nicht mehr generelle Verbote mit einigen Ausnahmen, sondern die bürgerlichen Freiheiten mit nur noch sehr wenigen Einschränkungen.
Flankiert werden soll die wiedergewonnene Freiheit durch eine Teststrategie. Neben den anlassbezogenen Tests sollen sich Erzieherinnen, Pflege und auch Lehrkräfte nach den Sommerferien auch freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können, sagt Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Rund 14 Millionen Euro sind dafür eingeplant.
Das ist ein Angebot, wie ich finde, ein sehr großzügiges Angebot des Landes Brandenburg, diese erheblichen Kosten für viele tausende Beschäftigte zu übernehmen. Aber ob jetzt jeder Kita-Träger, jeder Träger eines Altenheims darauf eingeht, dieses Angebot auch anzunehmen, da können wir natürlich keine Aussage zu treffen.
Um die Tests künftig auch über Hausärzte abwickeln zu können, verhandelt man derzeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung, so Nonnemacher. Was trotz der Lockerungen bleibt, ist vor allem die Maskenpflicht. In Bussen, Bahnen und Läden bleibt sie bestehen und sie gilt künftig auch in Reisebussen und bei Schiffsausflügen. Alles in allem sei man aber auf einem guten Weg, so Dietmar Woidke.
Es ist ein großer Schritt, der den Menschen im Land eine neue Verantwortung gibt, nämlich weiterhin sich diszipliniert zu verhalten, weiterhin sich an die Abstandsregeln zu halten, an die Maskenpflicht zu halten und weiterhin fürsorglich und solidarisch mit den Nachbarn und den Mitmenschen umzugehen.
Und wenn das gelinge, dann könnten am Ende des Sommers vielleicht auch die letzten Beschränkungen fallen.
In Berlin soll wie in Brandenburg die Schule nach den Sommerferien wieder normal beginnen. Die aktuellen Corona-Zahlen würden den Regelbetrieb zulassen, hat Bildungssenatorin Sandra Scheres entschieden. Doch was wäre, wenn dann die Infektionszahlen wieder hochschnellen? Gibt es dafür einen Plan B und wie sieht der aus? Kirsten Buchmann berichtet über die Debatte im Bildungsausschuss.
Abgeordnete aller Fraktionen begrüßen es, dass an den Schulen ab August wieder der reguläre Unterricht starten soll. Die Schulen müssten sich aber auch darauf vorbereiten, dass die Infektionszahlen noch einmal steigen könnten. Für diesen Fall skizziert Bildungssenatorin Sandra Scheres ihren Plan B.
Dass wir ganz klar vorgeben, dass wir die Hälfte der Stundentafel im Präsenzunterricht machen, eben nicht, so wie wir es jetzt haben, die Vielfalt der Gestaltung. Die einen machen dann, dass die Kinder eine Stunde nur haben.
Künftig gilt, sollte wegen höherer Infektionszahlen der Unterricht wieder eingeschränkt werden müssen, sollen Grundschüler mindestens 3 Stunden Unterricht am Tag in der Schule haben plus 2,5 Stunden Hort. Die Klassen sollen halbiert werden, also wieder ein Mischbetrieb von Unterricht in der Schule und Lernen zu Hause. Für zu Hause sollen Schüler Arbeitspläne immer für eine Woche bekommen, mit Aufgaben in digitaler Form oder auf Papier. Der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner wirft der Senatorin allerdings vor, insgesamt keinen Plan B zu haben, der umsetzbar ist.
Ihr Plan B sagt, Wir müssen einen integrierten Unterricht aus Präsenz und digitalem Lernen durchführen. Wir wissen ja, wie digitales Lernen jetzt mit den momentanen technischen Voraussetzungen funktioniert, nämlich nicht.
Für das neue Schuljahr hoffen die Abgeordneten allerdings, dass der Unterricht ganz normal laufen kann, ohne dass ein Plan B überhaupt greifen muss.
Kirsten Buchmann über den Schulstart nach den Ferien. Mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende, Zehntausende sind dafür auf die Straße gegangen, das war allerdings noch vor Corona. Verkehrswende und Klimaschutz sind aber nach wie vor aktuell, sagt die Rot-Rot-Grüne Koalition in Berlin und hat eine Machbarkeitsstudie zum Nahverkehr in Auftrag gegeben. Sie soll klären, was passieren muss, damit mehr Menschen das Auto stehen lassen und auf Bus und Bahn umsteigen und was wäre eigentlich, wenn alle Berliner für den Nahverkehr zahlen würden und ihn dann auch rund um die Uhr nutzen könnten. Die Studie liegt nun vor und Thorsten Gabriel fasst Ergebnisse und Reaktionen zusammen.
Die Grundidee lautet, Busse und Bahnen sind Daseinsvorsorge. Sie sind existenziell für die Menschen und die Stadt. Und weil alle profitieren, sollten nicht allein diejenigen zahlen, die Busse und Bahnen nutzen, sondern alle Berlinerinnen und Berliner. Drei Modelle stellt die von Rot-Rot-Grün in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie dafür vor. Die Koalition hat erstmal Lesefutter.
Jetzt liegt es an den Koalitionsfraktionen, sich darüber Gedanken zu machen, inwieweit das eine oder andere Instrument, Finanzierungsinstrument für Berlin in Frage kommt oder auch nicht.
Sagt Tino Schopf, der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Da ist zum einen eine Variante mit dem Titel Freifahrt 24 Stunden. Alle sollen zahlen und dürfen dafür den kompletten Nahverkehr jederzeit nutzen. Nähme man den Betrag einer Jahreskarte Berlin AB, wären das 761 Euro im Jahr für jede und jeden. Kaum durchsetzbar, aber rechnerisch würde es 1 Milliarde Euro zusätzlich für den Nahverkehr bringen. Eine zweite Variante sieht vor, die morgendliche Rush-Hour davon auszunehmen. Für sie müsste extra gezahlt werden. Modell 3 trägt den Titel Bahncard. Alle zahlen und die regulären Tickets werden um die Hälfte billiger. Das alles nur Zahlenspiele auf dem Papier. Kein amtliches Dokument. Doch die Emotionen kochen hoch. Völlig inakzeptabel heißt es von Seiten der FDP. Von sozialistischer Umerziehung spricht die AfD und CDU-Chef Kai Wegner sagt,
ich glaube, mit dieser Zwangsabgabe greift man vielen Menschen ins Portemonnaie, aber man gewinnt keinen, gerade in den Randbezirken, der wirklich umsteigt, weil das Angebot nicht da ist. Da ist was zu tun und nicht so sehr die Zwangsbeglückung.
Gestern meldete sich dann auch der regierende Bürgermeister Michael Müller zu Wort, im Unterton leicht gereizt.
Ich kann schon sagen, ein Pflichtticket, das möglicherweise über 500 Euro kostet, auch für die, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, das wird es wohl so nicht geben.
Ein bisschen Befindlichkeit schimmert dadurch. Es war eben nicht die Regierung, sondern es waren die Regierungsfraktionen, die das Thema an die Öffentlichkeit trugen. Müller war nur Zuschauer. Grünen-Fraktionschefin Antje Kappek argumentiert jedenfalls, eine ÖPNV-Abgabe sei durchaus sozialverträglich machbar.
Wir haben eine Verkehrsfinanzierung, die darauf basiert, dass ich als Radfahrerin die Autobahn mitfinanziere, als Fußgängerin auch den Radweg mitfinanziere. Ich finde es einfach nur eine Frage der Gerechtigkeit, dass wir alle auch einen Ausbau vom ÖPNV mitfinanzieren, aber natürlich so, dass wir davon profitieren und niemand belastet wird. Und ich glaube, eine Koalition, die ein Jobticket auf den Weg gebracht hat, das Sozialticket verbilligt hat und ein kostenloses Schülerticket hat, die hat schon bewiesen, dass sie auch sozial staffeln kann.
Wenig begeistert reagierte auch die Wirtschaft. Von denkbar schlechtem Timing angesichts der Corona-Krise war die Rede. Und die Koalition setze die falschen Prioritäten.
Thorsten Gabriel berichtete. Die Arbeit der Polizei ist nicht immer einfach. Zum einen soll sie Freund und Helfer sein, zum anderen nehmen Polizisten hoheitliche Aufgaben wahr und das geht nicht immer konfliktfrei vonstatten. Die Rot-Rot-Grüne Koalition plant schon seit längerem einen Bürger- und Polizeibeauftragten zu berufen, der für mehr Vertrauen auf beiden Seiten sorgen soll. In dieser Woche hat der Innenausschuss Experten geladen und über das Vorhaben beraten. Christoph Reinhardt berichtet.
Die Großdemonstration auf dem Alexanderplatz am vergangenen Wochenende zeigt für Niklas Schrader besonders gut, warum Berlin einen Bürger- und Polizeibeauftragten braucht. Tausende haben demonstriert, danach wurden Vorwürfe von unverhältnismäßiger und von rassistischer Polizeigewalt laut, berichtet der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion.
Das mag natürlich nicht in allen Fällen so zutreffen, aber gerade das wäre doch eine prädestinierte Aufgabe für so eine Stelle, dann eine solche Klärung in diesen Fällen herbeizuführen und gar nicht erst den Anschein zu erwecken, dass dort nicht neutral ermittelt wird.
Grundsätzlich offen gegenüber einem solchen Beauftragten zeigt sich die Gewerkschaft der Polizei. Landeschef Norbert Sioma rät aber dringend, die Stelle mit einem Praktiker aus dem Polizeidienst zu besetzen. Björn Badendieck vom Berufsverband Unabhängige in der Polizei bescheinigt dem Senat dagegen, dass er wie beim Antidiskriminierungsgesetz den Beamten misstraue.
Der Gesetzesentwurf zum Polizei- und Bürgerbeauftragten sehen wir als hochproblematisch und als Seiltanz auf den Grenzen der Verfassung und eben auch als Ausdruck dieses Misstrauens.
Noch deutlicher wird der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. Anders als von der Koalition und vom Senat dargestellt, solle der Bürger- und Polizeibeauftragte keine Stelle werden, die vermittle, sondern eine, die ermittle, so Wendt.
Das heißt, hier wird eine Zugleichzuständigkeit geschaffen und ich sage jetzt ausdrücklich den Begriff der Paralleljustiz. Es ist eine parallel zur geltenden Justiz laufende Ermittlungsarbeit.
Innensenator Andreas Geisel, SPD, betont dagegen, dass eine unabhängige Stelle geschaffen werden soll, die Beschwerden von Bürgern über die Polizei nachgeht, an die sich aber genauso die Polizisten wenden können, um interne Missstände in der Behörde anzuzeigen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Die neue Stelle sieht Geisel als Chance.
Ich gehe damit großer Gelassenheit heran. Das kann der Polizei Berlin nur gut tun, wenn das Vertrauen zusätzlich wächst.
Berlin steht mit der Einrichtung eines Bürger- und Polizeibeauftragten nicht allein da. Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein haben ähnliche Stellen eingerichtet.
Christoph Reinhardt berichtete. Und wir schauen nach Brandenburg. Dort will Landwirtschaftsminister Axel Vogel bis zum kommenden Jahr einen Öko-Aktionsplan entwickeln. Das Ziel des grünen Ministers ist, den Anteil des Bioanbaus innerhalb von 4 Jahren, von jetzt 13, auf 20% hochzuschrauben. Oliver Schosch berichtet.
Laut Landwirtschaftsminister Vogel sind immer mehr Brandenburger Bauern bereit, auf ökologischen Anbau umzusteigen. Das will das Ministerium durch ein neues Förder- und Beratungsprogramm unterstützen. Außerdem müsse die Vermarktung von Bio-Obst und Gemüse aus Brandenburg verbessert werden. Gerade der Absatzmarkt Berlin werde noch nicht ausreichend genutzt, so Vogel. Der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbands Wendorf fordert, den Ausbau der Ökolandwirtschaft immer an die Entwicklung auf dem Markt anzupassen. Der Anteil des Bioanbaus in Brandenburg sei im bundesweiten Vergleich bereits hoch, so Wendorf.
Soweit Oliver Schosch. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sollen so etwas wie der Fels in der Berliner Brandung sein. Wenn überall die Mieten nach oben schießen, sollen sie Kurs halten. Dafür hat der Senat mit seinen Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Darin ist zum Beispiel geregelt, wie stark Mieten steigen dürfen und wie viele Wohnungen beim Neubau günstig angeboten werden müssen. Mit der Bilanz für das vergangene Jahr zeigt sich Wohnungssenatorin Katrin Lomscher zufrieden. Die Unternehmen allerdings haben Wünsche für die Zukunft. Ute Schumacher.
Man wohnt nach wie vor günstig bei der öffentlichen Hand. Die Durchschnittsmiete netto kalt pro Quadratmeter lag im vergangenen Jahr bei 6,22 Euro. Das ist über alle landeseigenen Wohnungsgesellschaften hinweg ein Anstieg von kaum mehr als 2%. Bei neuen Mietverträgen habe es sogar überhaupt keinen Anstieg gegenüber dem Vorjahr gegeben, sagt Jan Kunert, der Vorstand der Wohnraumversorgung Berlin.
Der Durchschnitt aller Vertragsabschlüsse, ob Neubau oder Bestand, betrug 7,43 Euro auf den Quadratmeter. Der IBB-Wohnungsmarktbericht sagt uns dazu, dass 10,45 Euro die übliche Angebotsmiete im Berliner Markt ist. Das heißt, die Unternehmen sind hier erkennbar 30% unterhalb der Angebotsmieten.
Aus dem Jahresbericht geht auch hervor, dass die Gesellschaften im vergangenen Jahr mehr als 4.000 neue Wohnungen gebaut haben. Weiterhin vorwiegend in den östlichen Bezirken. Für Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher sind die jüngsten Zahlen eine gute Nachricht.
Der Pfad, den wir eingeschlagen haben, erweist sich als nicht nur richtig, sondern inzwischen mehr und mehr auch erfolgreich.
Die CDU-Opposition im Abgeordnetenhaus kritisiert dagegen weniger rosig, es fehlten weiterhin bezahlbare Mietwohnungen für Menschen ohne Wohnberechtigungsschein. Und die FDP sieht die landeseigenen Unternehmen durch immer mehr Vorgaben gegängelt. Derzeit wird nämlich koalitionsintern darüber nachgedacht, den geforderten Anteil an Sozialwohnungen beim Neubau nochmal zu erhöhen. Von 50% auf 75%. Kein Kommentar dazu von Lomscher, alles sei noch im Fluss. Der Chef der GESO-Bau und Sprecher aller landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, Jörg Franzen, gab allerdings zu bedenken.
Ich verrate Ihnen auch wahrscheinlich kein Geheimnis, dass das Mietendeckelgesetz und jetzt die aktuelle Herausforderung der Corona-Zeiten unsere Gespräche mit den Banken nicht leichter machen.
Konkret wünschen sich die Wohnungsbaugesellschaften, die Mieten beim Neubau leicht anheben zu dürfen.
Wir reden ja jetzt im Moment über Neubaumieten von 6,50 Euro bzw. 6,70 Euro im geförderten Segment und unter 10 Euro im Durchschnitt bei den restlichen freifinanziert. Da ist keine Anpassung erfolgt seit 2017, aber bei den Baupreisen durchaus.
Die Bausenatorin signalisiert für dieses Ansinnen Zustimmung. Noch nicht absehen lässt sich, welche Folgen die Corona-Krise für den Neubau haben wird. Weit fortgeschrittene Projekte seien weniger oder gar nicht vom Lockdown betroffen, sagt Lomscher. Vorhaben in früheren Planungs- und Genehmigungsphasen dagegen eher.
Ute Schumacher war das. Und damit geht unser landespolitischer Wochenrückblick im Inforadio zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Jan Menzel.
Inforadio Podcast.